Hallo Wolfgang.
Hallo Stefan, wir stehen vor dem Salon und unterhalten uns jetzt erst noch mal ganz kurz über Wokeness. Denn es ist ja doch so, dass das Thema, das wir da angeschnitten haben, durch den Zeitaufmacher viele Leute interessiert hat. Und ich will noch mal ganz ausdrücklich betonen, dass ich mich wahnsinnig darüber ärgere, wenn irgendwelche Leute, die nie für linke Positionen eingestanden sind, im Sinne von Klassenkampf, jetzt schützen wir die Mieter oder sonst irgendwas, plötzlich sagen, ja, das ist irgendwie schlimm, dass die Linken gar nicht mehr an die Arbeiterklasse denken.
Und das war doch deren Aufgabe.
Ja, da meine ich jetzt vor allem, ich muss es nochmal betonen, Iris Berben. Also Iris Berben, ihres Zeichens Multimillionärin, in ja mehr durchschnittlichen als guten Filmen mitgespielt, mit einem sehr erfolgreichen Produzentensohn, die den Architekten der Agenda 2010, Frank-Walter Steinmeier, zum Bundespräsidenten mitgewählt hat, gibt jetzt der Zeit ein Interview und sagt dort, ja, das ist ja schade, dass die Linke gar nicht mehr sich um die Arbeiterklasse und um die Leute kümmert, die wenig Geld haben. Dann denke ich mir, aber wo hat Iris Berben das je getan und wo hat sie das durch ihre politischen Engagements
in
jemals getan?
Thoughts und in ihren Prayers.
Ja, aber nachträglich dargereicht. Und das finde ich wirklich fatal. Und dass da so getan wird, als sei das jetzt diese dringend notwendige Kritik an den Linksliberalen, die jetzt von diesem Mittespektrum ja kommt, das ist etwas, was anzukreiden ist. Denn ich will nochmal deutlich sagen, es gibt Wokeness und ich will gleich mal so ein Beispiel dafür geben. Und es gibt auch vieles, was ich daran kritisiere. Und es waren ja ursprünglich, um das auch mal hier deutlich zu machen, Linke, die sagten, diese woke linksliberale Identitätspolitik ist gar nicht richtig links. Zum Beispiel jemand wie Nancy Fraser hat ja schon früh sich eingemischt in diese Debatte und vom 1%-Feminismus gesprochen. Also jenen, die Hillary Clinton unterstützen und selbst dick verdienen, die sagen, ja, wir brauchen Inklusion, die aber überhaupt natürlich nie über die Normalarbeitenden nachdenken, nie über die Alleinerziehenden oder so. Diese Kritik am 1%-Feminismus kam von links. Viele weitere Beispiele, gerade so aus dem amerikanischen Jacobin-Gebiet, aus dem Kosmos um Bernie Sanders, war eine politische Bewegung und ist sie in gewisser Weise noch immer, die sich mit so einem Wokeness-Begriff kritisch auseinandersetzte, der eigentlich nur meinte, wir brauchen ein bisschen Diversität in den Vorstandsetagen. Ja, was ja auch eine Forderung ist, der man zustimmen kann. Nur war das ja dann häufig so, dass man dachte, das reicht auch schon. Und dann noch vielleicht ein paar Fernsehsendungen, die das abbilden. Und dann ist eigentlich doch alles super. Und genau diese neoliberale Variante wurde kritisiert und Nancy Fraser beschreibt ja dann auch diesen Pakt, der da passiert ist, also dass der Neoliberalismus natürlich in der Weise, in dem er modernisiert, entwurzelt etc., Leuten, die es auch schaffen, erfolgreich sind, dann eine gewisse Diversität zugesteht, beziehungsweise man das vielleicht sogar noch fördert, weil man herausgefunden hat, ach ja, genau in diesen Szenevierteln, wo so ein bisschen die Verrückten und Alternativen leben, da gibt's auch vielleicht tolle Ideen, die wir wirtschaftlich ausbeuten können, da können wir auch eine tolle Start-up-Kultur errichten, ja, dass dadurch so eine merkwürdige Ehe geschmiedet wurde zwischen einer tatsächlich progressiven gesellschaftlichen Entwicklung mit einer wirtschaftlichen Entwicklung, wobei dann die Linken, die eigentlich Linken, immer wieder darauf hingewiesen haben und haben gesagt, naja, das ist aber doch nicht das, worum es eigentlich mal ging. Es ging ja mal um so etwas wie ökonomische Gleichheit. Es ging ja mal darum, dass man die Rechte der Arbeiter stärkt. Und das habt ihr alles vergessen, weil ihr euch nur noch mit diesen Themen auseinandergesetzt habt. Das war eine linke Kritik. Man kann die teilen oder auch wiederum kritisch sehen. Aber was jetzt gerade passiert ist, dass Leute, die sich nie um irgendwelche Probleme von Arbeitern oder sonst wem gekümmert haben, siehe Ulf Poschert oder sonst wer, daherkommen oder jetzt dann auch Iris Berben und sagen, ja, also die Linke, die hat die Arbeiter vergessen. So als hätten die gerne Arbeiterthemen thematisiert. Nein, die wollen ja auch die ganze Zeit nur über den woken Kulturkampf sprechen, damit sie nicht vielleicht mal über eine Erbschaftssteuer diskutieren müssen.
Also es ist ja kaum etwas leichter zu erklären als das, nämlich dass Superreiche da sitzen und eine Aufgabenteilung unterstellen, in der sich die Linken doch mal um die Arbeiter kümmern, damit es jemand tut.
Ja.
Und wenn die dann ihrem Auftrag ihrem fremdbestimmten Auftrag nicht nachkommen, dann ist ja wirklich blöd, weil dann kümmert sich ja gar nicht mehr jemand darum und das bedauert man dann.
Ja.
Das finde ich auch soweit amüsant. Wir haben ja heute mit Nils Kumka und Polarisierung ein Buch, das all das adressiert. Und wir sind in diesem glücklichen Umstand, dass wir kurz sagen können, gestern bei Ronsheimer war Moritz Höfgen zu Gast.
Ja.
Der natürlich super clever jede Ansprache mit und ihr die Linken und die Linken und du als linker Ökonom und so weiter einfach komplett ignoriert. Und stattdessen diese eine Lehre aus dem Buch, also es sind viele Lehren drin, aber eine kann man ja mal zentral setzen. Man kommt aus der Polarisierung nicht raus, man muss nur die Pole halt neu definieren.
Ja.
Und wenn die einen immer kommen mit, aber das Bürgergeld, aber das Bürgergeld, aber das Bürgergeld als Thema und als Problem wird immer mitgeschleift, aber die niedrigsten Einkommenklassen, aber die niedrigsten Einkommenklassen, aber die müssen sich doch ein bisschen davon unterscheiden, dass es auch Bürgergeldempfänger gibt, kommt Moritz Höfgen einfach, ignoriert das komplett und sagt, ja, Binnennachfrage, Wirtschaft allgemein,
ja.
Die Leute sind zu arm. Sie geben zu wenig Geld aus. Woran liegt das? Sie haben zu wenig Geld. Warum haben Sie zu wenig Geld? Ihnen wird zu wenig Geld gegeben. Richtig, ja? Und macht ja. Eine ganz neue Kette ja. auf, also ja. neu für Ronsheimer und so. Für uns natürlich.
Für uns nicht, aber.
So, dann kann man sich ja. das einfach mal 40 Minuten lang anhören. Und am Ende, ganz am Ende, kommt dann dieser kleine Joke, nur weil Ulf Poschardt sich so vehement aufgeregt hat, dass der ehemalige Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, also Olaf Scholz Spezi, auf Moritz Höfgen zu sprechen kam. Nur weil sich Poschardt so aufgeregt hat, saß Moritz Höfgen in dieser Sendung bei Ronsheimer.
Genau. Ja.
Was ja auch wieder bedeutet, offenbar kann man dieses, oh, da sind so Bro-Podcaster, die sind alle unter sich und dann haben alle sechsstellige Jahreseinkommen, kann man offenbar hacken, indem man einfach nur
Ulf Poschardt provoziert.
Genau.
Ja. Ja.
Denn zack, wird genau so über Bande gespielt, wie das ja in dem Kumpel super gezeigt wird, wie man halt über Bande spielen muss. Statt einfach direkt die ganze Zeit empört zu sein. In der Hinsicht wollen wir es nicht ganz abhaken,
ja, ich will
was
auch.
Wir in der Linken, also über die Linken in der Zeit gehört haben von Iris Berben, aber eine Pointe aus dem Buch können wir kurz vortragen.
Falls willst du schon? Ja, bitte, würde dann, ich, mach ja. doch ruhig.
Denn es ist, man kann es einfach direkt vorlesen. Es passt so gut, man muss gar nicht groß rahmen. Also, wir lesen kurz aus Nils Kumka, wir besprechen das Buch gleich 2 Stunden, da werden alle Details geklärt, ja, aber hier mal ein Snippet. Aus der Berichterstattung, mittlerweile kaum noch wegzudenken, sind Kommentare, die Umtriebe der politischen Rechten routiniert damit erklären, dass zunächst, Klammer auf, oder zumindest gleichzeitig, die politischen Linken einen Konflikt eskaliert hätten. Geheimnisvollerweise gilt das, steht in Klammern, geheimnisvollerweise gilt das Verhalten der Linken fast immer als ursächlich, indem sich nun die gesamte Gesellschaft außer den Rechten zu einem übermächtigen linken Block zusammenschließe. Also da steckt alles drin.
Ja.
Ursächlich ist immer, was die Linken tun. Wenn die Rechten dann darauf reagieren,
konnten sie nicht anders.
Genau, weshalb man auch besondere auf Vorsicht nehmen muss, wenn man ein ostdeutscher Wahlkämpfer ist, weil die Ostdeutschen sind ja, wie wir alle wissen, nur Opfer, also ganz passiv. Und die haben ja vor 2 Sachen Angst. Entweder vor Ausländern oder vor einem Rechtsruck. Und an beiden sind sozusagen die Linken schuld, ja, weil sie entweder die Ausländer ins Land lassen oder. Und zwar, weil sie die Ausländer ins Land lassen und dann einen Rechtsruck gibt, haben die Ostdeutschen wieder Angst vor den Nazis nebenan.
Ja.
So, und aus dieser Klammer kommt man natürlich nicht raus. Dass man aus dieser Klammer sehr gut rauskommt, beste Pointen in diesem Buch überhaupt, das ist wirklich ein Spektakel. Ich freue mich sehr, das gleich zu besprechen.
Ich will aber hier auch etwas, ein bisschen Salz reinstreuen, insofern als manchmal der Eindruck jetzt entsteht in einigen Debatten.
Darf ich kurz,
kommt nur jetzt schon die Unterbrechung,
ja, ja, nur anfange. Ich unterbreche sofort. Ich will einfach nur sofort den kognitiven Anker, du hast jetzt Salz gesagt. Typischerweise hat man 300, 400 Gramm Essen auf dem Teller. Also und das Salz ist so
ja,
eine...
Ja, aber es heißt ja Salz Riese. In die Wunde. Salz
ja, genau.
In die Wunde.
Das heißt trotzdem, wir reden dann jetzt brennt's. Wirklich nur über das Salz. Ja. Ganz wenig.
Will
der Anteil
ja,
ist gering.
Ja, ich will das aber doch deutlich machen. Denn es ist schon so, dass wir in einigen Bereichen merkwürdige Debatten hatten und die waren auch zum Teil mal kurz nahe des hegemonialen Diskurses. So, ich will damit jetzt nicht sagen, und genau, gut, dass Iris Berben das aufgeschrieben hat. Nein, eben nicht. Aber wir können ja vielleicht uns mal auf ein Feld konzentrieren, auf das Feld Film, da kenne ich mich nämlich ganz gut aus.
Ja.
Also wir hatten zum Beispiel Frances McDormand, die wird für einen Oscar nominiert. gewinnt ihn auch, hält dann eine Rede, in der sie nochmal am Ende klar macht, zwei Worte muss man sich jetzt merken, Inclusion Rider. Inclusion Rider bedeutete, dass die Zusammensetzung von Cast und Crew die tatsächliche gesellschaftliche Vielfalt widerspiegeln soll. Nun, das bringt uns bei vielen Filmen in die Bredouille, da die meisten Filme ja nicht einfach nur Gesellschaft widerspiegeln, sondern zum Beispiel von Gesellschaften handeln, die nicht so sind wie die unseren. Also wenn man dort eine Diversität herstellen will, dass man sagt, die sollen aber jetzt alle so repräsentiert sein mit der Gesellschaft. Also man guckt sich die Gesellschaft an, sieht die USA, sagt, die haben so und so viele Eingewanderte aus Südamerika, die haben so und so viele Afroamerikaner, so und so viele so. Und dann hätte ich das gerne in einem Film repräsentiert, und zwar vor und hinter der Kamera. Dann enge ich die Kunst extrem ein. Und verstehe überhaupt nicht, wie Fiktion funktioniert. Und das war ja auch das, was letztendlich zum Amazon Playbook geführt hat, Amazon Prime Playbook, wo ich auch hier dazu sage, ja, das wurde auch wieder abgeräumt, aber das war damals ein sehr stark vorherrschender Diskurs. Wahrscheinlich werden sich viele auch erinnern an die Golden Globes 2020, die von Ricky Gervais moderiert wurden. In denen und Gervais hat ja dann sich über diese Woken lustig gemacht und hat gesagt, hör zu, wenn der islamische Staat morgen eine Filmproduktionsfirma aufmacht, dann werdet ihr eure Agenten anrufen und fragen, kann ich da vielleicht auch einen Job haben? Also er wollte sagen, das sind Opportunisten, die machen überall mit. Und ich finde diese Rede von Ricky Gervais bis heute noch sehr gut. Was ich jetzt Gervais wiederum vorwerfen kann, dass er dann danach nur noch auf dem Anti-Woke Ticket Shows gemacht hat und ganze Abende gestaltet hat, wo man sagen muss, na, du musst dann auch vielleicht bereit sein, auch mal eine andere Seite, nämlich die andere Seite, zu kritisieren, zu persiflieren, was er dann nicht gemacht haben. Wir haben mitunter obskure Debatten in der Filmlandschaft. Zum Beispiel wird jetzt immer wieder darüber diskutiert, ob Call Me By Your Name ein problematischer Film ist. Pass auf, weil Elio und Oliver, die sind ja ein Paar in diesem Film oder werden zu einem. Elio ist 17, Oliver ist 24. Das wird dann als besonders problematisch ausgelegt, wo man auch fragen muss, geht's noch? Wir hatten eine Petition, die verhindern wollte, dass die Woody Allen Biografie, Autobiografie auf Deutsch erscheint. Also die Leute können das machen, ne? Also können eine Petition aufstellen. Ich bin ja für Meinungsfreiheit und bin nicht irgendwie für eine Zensur. Ja, nur will ich sagen, dass das schon ein sehr, sehr vehementer Diskurs war, gegen den ich mich auch stellen würde. Und dass wir dann auch sehr viele Filme bekommen haben, bei denen man ja eine wirklich ganz merkwürdige woke Politik plötzlich hatte. Das letzte Beispiel war sicherlich Schneewittchen, dass man dort Schneewittchen nicht mehr von Zwergen sprechen lässt, weil man meint, man würde kleinwüchsige Menschen beleidigen, wenn gleich Zwerge Fabelwesen sind und nichts mit kleinwüchsigen Menschen zu tun haben. Ja. Dass wir diese ganzen Debatten haben, will ich hier nicht leugnen. Die Frage ist, wie hegemonial waren sie? Wie massiv waren sie? Ich glaube, es gab eine Zeit, in der sich tatsächlich so ein progressives Hollywood und auch ein gewisses progressives Kapital von der Wall Street, wie Nancy Fraser das beschreibt, verbunden hat mit eben diesen Politiken, die ich jetzt hier angesprochen habe, dass das aber natürlich nicht dazu führte, dass jetzt so etwas passiert wie unter Wolfram Weimer oder anderen, dass plötzlich Verbote erlassen werden, dies und das. Mhm. Aber dass man zum Beispiel diese Entwicklung kritisiert hat, finde ich absolut richtig. Und das geht so ein bisschen jetzt gerade verloren. Also manchmal wird jetzt von auch wiederum links Liberalen, die sehr auf dem Woken-Ticket rumgefahren sind, so suggeriert, als sei das eigentlich nur ein Hirngespinst gewesen, als hätten die Rechten sich das alles nur einfallen lassen, und das stimmt so auch nicht.
Ich will jetzt nicht in die Falle tappen, die ich finde, Gilda Sahebi aus Versehen aufmacht, nämlich zu glauben, ah ja, wir haben eine Emotionalisierung und gegen die hilft eine innerliche Aufklärung. Also ich will keine innerliche Aufklärung machen, sondern eher darauf hinweisen, ich bin sehr gespannt, wie das Ricky Gervais Programm in 5 Jahren aussieht, wenn man sich nicht über Mager mal lustig macht und so. Ich finde, das könnte man jetzt schon machen, das ist ja alles lächerlich. Aber die Zeit, die du jetzt gerade markierst, als da war es vielleicht sogar mal hegemonial, ist immer noch die Zeit von Nancy Pelosi, Joe Biden, Olaf Scholz,
Ja, ja.
Und so weiter, genau, und so fort. Ja, also genau, wir haben es hier nicht mit
einer politischen
Donald
Macht
Trump
zu tun
und Boris Johnson und so zu tun, sondern es läuft auf anderen Ebenen.
Nein, wir haben es auch nicht mit einer politischen Macht zu tun, die das jetzt, also das wird ja immer von Rechten dann so getan, als hätten die alle in den Ministerien gesessen und hätten das durchgeboxt. So ist es nicht. Es war ein anderer Zeitgeist und diesen Zeitgeist kann man ja auch kritisieren oder zumindest in Teilen kritisieren. Denn es war ja nicht alles an Vorschlägen, die gebracht wurden, falsch und gewisse Inklusionsprogramme zum Beispiel in der Filmlandschaft zu haben und auch andere Mechanismen, wie zum Beispiel Machtmissbrauch angezeigt werden kann oder überhaupt öffentlich gemacht werden kann, dass das alles in die Öffentlichkeit muss, das ist ja absolut richtig und das ist ja auch tatsächlich der positive Effekt zum Beispiel von MeToo. Aber was wir dann doch gerade in der Kulturbranche stark gesehen haben. Und ich glaube, das liegt immer daran, dass man eigentlich ja weiß, mit der Kunst bewirkt man gar nicht so viel. Ja, also das große Rad dreht man am Ende doch, wenn man im Finanzministerium sitzt und sagt, nee, gibt kein Geld. Ja, oder man gibt Geld. Aber dadurch, dass man in der Kultur eigentlich in einer gewissen Ohnmachtsposition ist, glauben Leute, die in der Kultur sind, dass sie immer besonders vehement nach vorne treten müssen. Also sie sind die Ersten, die sagen, schließ den Luftraum über der Ukraine. Sie sind die Ersten, die wissen genau, wie der Nahostkonflikt einzuschätzen ist. Sie sind die Ersten, die sagen, Zero, Zero, Covid. Mhm. Ja, und genauso haben wir das natürlich auch bei den Inklusionsprogrammen, bei den, ich sag das jetzt mal der Einfachheit halber, den Woken-Politiken erlebt. Und das hat dann mitunter obskure Blüten getrieben. Und ich will ein aktuelles Beispiel bringen, gar nicht um da eine Einzelperson oder so vorzuführen, sondern was ich eigentlich zeigen will, ist eine gewisse Argumentation, die durch eine gewisse Wokeness hineingekommen ist, die ich für falsch halte und gegen die man sich auch stellen kann, ohne dass man in irgendeiner Weise in Verdacht gerät, konservativ rechts oder was auch immer zu sein. Und zwar Bayern 2 veröffentlicht auch so kurze Kulturclips bei Instagram und dort werden dann Statements abgegeben zur Literatur oder so. Hier ein Statement Thomas Mann. Wir hören da mal rein.
Man darf von Thomas Mann ja nicht halten, was man will. Deswegen kurz ein paar Dinge vorneweg. Ja. Er war ein Meister seines Fachs. Ja, er ist unglaublich wichtig für die deutsche Literaturgeschichte. Und ja, ich kann ihn und seine Werke trotzdem nicht ausstehen.
So, das ist ja
erstmal was. Hat sie eine Meinung zu Thomas Mann? Geh mal auf die Straße und frag die Leute.
Wir hören da gleich mal weiter. Gut, sie mag offenbar die Werke von Thomas Mann nicht. Ich würde sagen, es gibt recht viele Leute, die das auch so sehen. Es ist wahrscheinlich nicht die Mehrzahl in der literarischen Welt, aber es gibt ja schon viele, die sich an Thomas Mann abgearbeitet haben. Mir würde jetzt zum Beispiel Maxim Biller einfallen. Wir hören mal weiter.
Thomas Mann hat die schlimmsten Fans nach Jesus und Fußball. Ich rede so viel über Literatur. Auf der Bühne, in meinen Büchern, im Internet und bei keinem anderen Autor wird mir so vehement unterstellt, zu dumm für seine Werke zu sein, wenn ich sage, dass ich sie nicht mag. Meinung über Thomas Mann zu haben, scheint überhaupt nicht erlaubt zu sein in der deutschen Literaturszene.
Da wird da so ein Pappkamerad aufgemacht. Wir sehen direkt diese Literaturszene. Wir sehen die professoralen Typen, die da sitzen und sagen, jetzt redet da jemand über Thomas Mann, eine junge Frau, kann das denn sein? Das ist ja nicht die Wirklichkeit. Also Thomas Manns Werk wird seit Jahrzehnten auch einer Kritik unterzogen, zum Beispiel mit Blick auf antisemitische Tendenzen, zum Beispiel mit Blick auf die unterschiedliche Qualität seiner Werke. Ja, viele können sich auf den Zauberwerk und auf Buddenbrooks einigen, aber sagen wir, bei Dr. Faustus sieht das schon anders aus oder bei Königliche Hoheit. Wir haben es ja hier nicht mit einem Autor zu tun, der unisono einfach nur abgefeiert wird. Das ist nicht der Fall. Und als ich mit der Anglistin Elisabeth Bronfen zusammen zum Thomas-Mann-Jubiläum in der Schweiz sprach, sagte sie auch gleich nochmal am Ende, dass sie eigentlich Tod in Venedig für ziemlichen Kitsch hält. Ich habe ihr dann widersprochen, aber das ist durchaus ein Diskurs, der vorhanden ist. Wir hören mal weiter.
Du bist entweder Fan oder du hast es leider nicht ganz richtig verstanden. Aber ich habe es schon verstanden. Echt. Thomas Mann war ein Leidender. Dieses Leid war echt. Aber er leidet in einem Arbeitszimmer, in dem er sich wochenlang von allen abschotten kann, weil er seine Frau alleine lässt mit der Familie und den Kindern und dem restlichen Leben. Er leidet in einem Haus, das er sich gekauft hat, weil er ein literarischer Superstar war.
der Vorwurf, der jetzt gemacht wird, Thomas Mann war privilegiert. Ja, stimmt. Aber den Vorwurf kann ich ja genauso auch Virginia Woolf machen. Die ist aus gutem Hause und hatte jetzt finanziell keine großen Sorgen und konnte ihrer feministischen Literatur nachgehen. Ich weiß nicht, ob dieses Argument weit trägt, ist aber ein typisches, das man in vielen Debatten gehört hat, vor allem dann von Linksliberalen vorgetragen, die oft selbst Privilegien hatten, sie aber verschleierten. Der ist privilegiert, der hat eigentlich gar kein Recht zu sprechen. Wir hören weiter.
Er leidet, während er seinen Nobelpreis poliert. Ja, schwul zu sein und es verstecken zu müssen oder das Gefühl haben, es verstecken zu müssen, ist massiv scheiße. Und ja, Depressionen ist Reichtum und Erfolg meistens komplett egal. Thomas Manns Werken wohnt ein unglaubliches Leid inne. Aber vielleicht sind wir langsam in einer Zeit angekommen, in der das Leid von reichen, erfolgreichen, weißen Männern einfach nicht mehr so wahnsinnig interessant ist. Und vielleicht sind wir dann langsam auch in einer Zeit, in der man Meinung über Literatur haben darf, obwohl sie von Thomas Mann ist.
Ja, im Prinzip übernimmt ja hier die woke Seite die Rhetorik der Rechten. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und ich sage mir, ja klar, darf man das sagen. Es gibt sehr viel Kritik an Thomas Mann. Und dass man jetzt sagt, ja, das Werk ist aber vielleicht auch gar nicht so wichtig, weil wir jetzt in einer anderen Zeit sind und uns nicht mehr mit den Problemen eines reichen, schwulen Mannes auseinandersetzen sollen. Dann würde ich doch hier fragen, wie viele Werke von Thomas Mann sind denn wohl bekannt? Denn mir fällt zwar auf, dass die Homosexualität in seinem Werk immer wieder eine Rolle spielt und sie wird exponiert, thematisiert in Tonio Kröger und Tod in Venedig. Aber bei den Buddenbrooks, beim Zauberberg, bei Dr. Faustus, Königliche Hoheit, da weiß ich nicht, da wird man homosexuelle Tendenzen drin finden, aber das ist nun wirklich nicht das Thema dieser Romane. Es geht da ja um ganz anderes. Es geht um große, überzeitliche Menschheitsfragen zum einen. Es geht um brillante Charakterbeschreibungen, um Figuren, die lange in Erinnerung bleiben, zum Beispiel auch weibliche Figuren, wie zum Beispiel Toni aus den Buddenbrooks. Für alle Thomas Mann-Leser würde ich fast behaupten, die Lieblingsfigur dort, ja. Wir sind hier also in einem sehr eigenartigen Diskurs, wo man plötzlich die Identität des Autors und auch seine Privilegien und seine Leiden in eins setzt mit dem Werk. Und damit ist aber auch das Werk vielleicht heute nicht mehr zeitgemäß, denn wir haben uns ja geschworen, uns nicht mehr nur mit privilegierten, reichen, weißen Männern zu beschäftigen. Und genau dieser Kurzschluss, und das ist ja nur exemplarisch hier, das ist ja jetzt nicht ein Spezialfall, den ich hier rausgepickt habe, dieser Kurzschluss, der war in sehr vielen kulturellen Kreisen, wenn nicht hegemonial, doch sehr dominant.
So, Grundbegriff, Hegemonial, Diskurs, wie auch immer. Ich sehe so ein Video und denke mir, ja okay, ich sehe hier weder einen Diskurs noch irgendwas Hegemoniales. Eine junge Frau hat ein Video gemacht über die Prinzipien und Hintergrundgedanken, die dazu führten. Werden wir gleich wunderbarste Aufklärung erleben bei Kumka. Nun ist das Video da, du siehst es und spielst sofort über Bande, so wie sie ja auch. Denn sie glaubt ja, es interessiert irgendjemanden noch, wie Thomas Mann gelesen wird, im Sinne von, Leute kennen Thomas Mann und haben aber noch eine fluide Meinung, also sie ließen sich noch durch so ein Video beeinflussen. So, ist ja nicht so. Dieses Video wird von Leuten gesehen, die entweder diese Meinung schon hatten oder nicht haben und zu 99,9%, wenn das auf TikTok läuft oder so, fragen sich die Leute, wer ist Thomas Mann?
Naja, also wir haben es ja hier nicht mit jemandem zu tun, der einfach ein Video hochgeladen hat, sondern das ist ja vom bayerischen Kultursender Bayern 2.
Der
also
große bayerische
Kultursender. Ja, wenn die sich jetzt auf dieses Niveau begeben, und das haben wir eben in ganz vielen, das haben wir in ganz vielen Bereichen in den vergangenen Jahren erleben müssen, dass man immer sagte, ach so, Moment, privilegiert, weiß, dann kann das auch keine gute Literatur sein, können wir nicht in anderen Filmen besprechen. Also diese Kurzschlüsse, die hier gezogen werden, waren sehr typisch und die sind auch, ich meine, ich kenne Leute und die sind durchaus in ihrer ganzen Lebensweise dem Diversity-Lager zuzurechnen, die genau davon berichten.
Alles richtig, aber wie
zum Beispiel Kulturförderungen nicht erteilt wurden, weil man irgendwelchen Kriterien nicht entsprach.
Ja. Auch so ein Punkt von Gilda Sahibi ist alles über Bewusstsein zu leiern. in Amerika.
Nee, das ist nicht Bewusstsein, das ist Realität, ja, in Deutschland, in der deutschen Kulturpolitik auch gewesen.
Ja, aber wir müssen jetzt ein bisschen die Lockerungsübung, die uns Kumka sagt, wir brauchen jetzt eine Lockerungsübung, mein Buch ist eine Lockerungsübung, die müssen wir jetzt machen. Und ich will es im folgenden Beispiel machen. In Amerika regiert gerade, und es ist immer, der mächtigste Mann der Welt, von dem wir heute sagen, der ist aber irgendwas zwischen dumm, gefährlich, wie auch immer, er heißt Donald Trump. Der legt sich jetzt in Amerika mit der wichtigsten Kulturinstitution des Landes, nämlich den Nationalen Museen Smithsonian, direkt um, er kann zu Fuß dahin laufen in 3 Minuten. So, wir haben also der mächtigste Mann der Welt und die nun ohne Frage kulturelle Hegemonie-Instanz der Welt, Amerika, und dort die Gehirnzelle sozusagen, ja, das Gehirn. So, und der Streit dreht sich darum, wer hängt dort in der Porträtgalerie? Ja. Denn die Chefin hat gesagt, ja, die sind alle ziemlich pale and male und das fanden die nicht so witzig im Weißen Haus und haben gesagt, hier hängen bitte nur die allerwichtigsten und das waren halt Männer und weiß und so weiter und so fort. Und dann sagen die so, nee, wir können ja auch mal normale Amerikaner malen lassen und dahin hängen. So, das gesagt, wenn du jetzt auf die amerikanische Straße gehst und sagst, was sagen Sie zur Porträtgalerie? Sagen die 100% der Amerikaner grob gerundet, Porträtgalerie, keine Ahnung was, wovon reden Sie und so. Ja, also wenn wir uns
ich beschreibe ja auch hier nur ein Spektrum im kulturellen Bereich. Ich bin sehr viel in diesen Bereichen zu Hause. Ja. Ich weiß, dass das nicht im Sinne hegemonial ist, dass Pentagon und Washington darüber, das Pentagon und Weißes
richtig,
Haus darüber
alles richtig,
empfinden.
Aber Wolfgang, wie groß ist deine Angst, dass, wenn dieses Video irgendwo gespielt wird, dass dann jemand denkt, stimmt,
nee,
Thomas Mann wird ja völlig falsch beobachtet, ich bin jetzt auf der Seite dieser Frau.
Nein, das
diese
ist
Gefahr
ja unsinnig.
Ist null.
Nein, das ist ja unsinnig. Ich habe ja keine Angst davor. Ich sage nur, dass dieser Diskurs einer war und dem haben ja sehr viele auch widersprochen und auch zu Recht widersprochen. Wogegen ich mich wehre, ist, dass jetzt so getan wird, als hätte es diesen Diskurs nur in den Köpfen der Rechten gegeben. Da würde ich sagen, nein, das stimmt nicht.
Ja, okay.
Und es gab entsprechende Entscheidungen, wie Festivals laufen, wie Professoren besetzt werden und. Und es ist immer ein Kampf um die Ideen, es ist immer ein Kampffeld um verschiedene Positionen. Ich male mir ja nicht irgendeine Welt aus, in der alles heil ist und alles schön ist, sondern ich weiß, dass das immer entsprechende Kämpfe sind. Und was ich aber erlebt habe, war, dass sehr viele, die aus einem linken, progressiven Lager kommen und darin auch weiterhin sind, ein Problem hatten mit einer gewissen woken Politik, ich nenne es der Einfachheit halber einfach woke Politik, die sich sehr stark in kulturellen Institutionen ausgebreitet hatte, die nicht mehr über zum Beispiel Form sprechen wollte von Werken, sondern erstmal nur gefragt hat, von wem sind sie und wie ist die Identität etc. Und das hat viele auf die Palme getrieben. Ich will ein Beispiel geben, will das anonymisiert machen. Ich saß mit jemandem zusammen aus der Kulturbranche, der selbst das absolute Feindbild eigentlich der Rechten ist, ja, der lebt nicht heteronormativ, der lebt in einer Regenbogenfamilie, verschiedene Konstellationen will ich jetzt nicht alles ausbreiten. Und er sagte zu mir, als wir in einer Bar saßen, also zum Teil hatte man wirklich den Eindruck, da gibt es so einen Woken-Stalinismus. Der sagt das. Ja. Also jemand, der dir mit einer Perlenkette um den Hals gegenüber sitzt, spricht plötzlich so. Und natürlich war das eine Überspitzung von ihm. Und er ist auch nicht irgendwie ein Feind gegen all das, was jetzt hier aufgeführt wurde. Mhm. Ist nicht ein Feind dessen nur. Aber was er sagte, war, dass es diese Tendenz sehr stark gab. Was jetzt für mich aber nicht bedeutet, dass ich sage, diese Tendenz darf es nicht geben. Nur würde ich sagen, man muss erst einmal anerkennen, dass es sie gab. Und ich habe ja auch immer wieder in Filmanalysen gewissen Tendenzen widersprochen und habe auch dann zum Beispiel darauf hingewiesen, dass das wahrscheinlich wenig zweckdienlich ist, wenn man jetzt einfach nur Werken unterstellt, weil sie von dem und dem geschrieben wurden, sind sie nicht gut, sondern es wäre ja viel interessanter, sich zum Beispiel auch in so einem Video mit dem Werk von Thomas Mann kritisch auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, wie ich das mit Elisabeth Bronfen getan habe. Wir haben nämlich über Dr. Faustus gesprochen und haben zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dass da doch eigenartige Darstellungen sind bezüglich Antisemitismus. Und das ist etwas, was ja stattfinden soll. Und ich bin ja nicht da in irgendeiner Weise, dass ich sage, lasst bitte alle auf dem Sockel stehen, alle großen Denker. Aber das ist, man hat es sich sehr leicht eine Zeit lang gemacht und die Beispiele, die ich eben genannt habe, so aus der Filmbranche eben auch. Und ich glaube, dass das ein Diskurs war, der auch sehr viele verärgert hat. Ja. Und damit muss man aber jetzt nicht bei Iris Berben ankommen und sagen, die Linken sind an allem schuld und deshalb überhaupt haben wir Donald Trump und die AfD.
Ich will es mal so sagen. Ich schreibe mir jetzt mal ein Orchideen-Dasein zu. In den Kreisen, in denen ich mich auch hobbymäßig noch über Sachen austausche, also wir in der Bar, nach unseren Auftritten, wir beim Schnitzelessen, ich mit meinen ehemaligen Soziologie-Kommilitonen, wie auch immer, so, ja. Das, was wir heute als Aufklärung bekommen, nämlich, dass es, und das haben wir ja schon von Steffen Mau gesagt bekommen, geht ja Kumka sehr drauf ein, Leute haben eine ganz andere Meinung und eine ganz andere Einstellung als das, was wir sehen, wenn die Kognition einmal durch die Kommunikation geleiert ist. Da greifen also kommunikationseigene Prinzipien, die irgendetwas abbilden, was man, wenn man demoskopisch an die Sache rangeht, gar nicht findet. So, und in den Kreisen, in denen ich mich bewege und am liebsten aufhalte, war das, was du jetzt als, ich nenne es mal Vogue, noch nie, zu keinem Zeitpunkt, etwas anderes als absolut lächerlich.
Ah ja, aber das ist ja eine andere Haltung, wenn du jetzt mit dieser Haltung zum Beispiel...
Und mit absolut lächerlich meine ich auch absolut ungefährlich.
Genau, aber wenn du jetzt mit dieser Haltung zum Beispiel auf eine Documenta gehst oder bei irgendeinem Theaterfestival in dieser Weise reden würdest...
Und ich habe mich über jedes Ding da aus... Also wirklich,
ja, ich sage,
ich hätte
ja
überall einen schwarzen Dings drüber gehangen. Ja, das sah aus wie so eine Kindersache.
Ja, du bist aber in der
Klasse Kunstprojekt oder so sah das alles aus. Manches war echt von Müll in Kassel nicht zu unterscheiden.
So, aber genau mit diesen Aussagen würdest du erheblichen Ärger bekommen, wenn du in diesen Institutionen auf einem Podium säßest und da sagst, du kannst das hier so schön sagen.
Ja, aber lass mich diese Pointe machen. Diesen Ärger würde ich nur bekommen, weil Leute mir unterstellen würden, dass auf mich jemand hört und diese Meinung übernimmt. Wenn es nur um meine Meinung ginge, und jetzt
glaube,
ist ja die Lockerung
schon als solches
problematisieren. Ja gut, also wenn sich jemand von mir als einzelner Wortbeitrag da beleidigt fühlt, da könnte ich mir vorstellen, der Künstler selbst, klar. So, ja. Aber jemand anderes, der auch durch Zufall gerade in Kassel ist und sich dachte, ich feiere auf meine Documenta, hört mich dann, wie ich mich drüber lustig mache und sagt, oh, das ist aber krass, das ist so eine krasse Meinung. Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, wahrscheinlich
so,
gesagt, das ist die Stimme eines privilegierten Europäers das, und wir wollen dir nicht länger zuhören.
Wenn das auf der Ebene der, da hat jemand eine Meinung bliebe, wäre alles gut.
Ja,
nur weil
richtig.
Wir immer unterstellen, der hat nicht nur eine Meinung, sondern, und das ist ja im Fernsehen sehr beliebt, war ja auch zum Beispiel, als wir Aufwachen-Podcast gemacht haben, mein Ansatz war ja immer anders als der von Thilo Jung, weil Thilo ja immer der Meinung war, wir müssen jetzt die Aufwachen-Hörer darüber aufklären, was im Fernsehen eigentlich stattfindet, weil der normale Fernsehzuschauer ist ja doof, nur wir durchschauen es und müssen es jetzt aufklären. Und diese Unterstellung, dass die anderen ja alle leicht empfänglich für, was macht der Bayern 2 da mit so einer komischen Frau, die irgendwas zu Thomas Mann sagt. Die Realität ist, auf dieser Meinungs- und Einstellungsebene, es interessiert niemanden. Aber Realität ist eben auch, sagt Nils Kumka, auf kommunikativer Ebene muss es gar niemanden geben, der auch weiß, wer Thomas Mann ist. Allein, dass diese Frau unterstellt mit dem Label, hier spricht Bayern 2, es gäbe da einen Diskurs. Und es bestünde eine Gefahr der Hegemonie. Und morgen werden alle Bilder von Thomas Mann falsch rum im Museum aufgehängt.
Okay,
ja.
Aber darum geht es ja jetzt noch nicht. Also ich sage, ja, dass es Diskurs- und Kommunikationssimulationen gibt und dass das auch so funktioniert in einem Medienbetrieb, ist mir ja vollkommen klar. Ich wollte ja nur darauf hinweisen, dass es sie gab. Es war jetzt mitunter so, dass man so tat, als hätte das wirklich nur in den Köpfen der von Rechten stattgefunden. Und das ist so nicht richtig. Und was ich ja zum Beispiel feststelle, ist, dass das ja eine Diskussion war, die wurde vor allem geführt, ich würde mal sagen wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, wo das so dieses Denken sehr präsent war. Ich sage jetzt nicht Berlin-Mitte, Mainz aber auch. Also es wurde geführt in...
Also ich finde, wir können jetzt schon mal alles namentlich nennen.
Nein, lass es...
Aber nicht mehr virtuell bleiben, mach's konkret.
Nein, das war so Ende 30, Anfang 40, Ende 40, das war so eine bestimmte Gruppe von Leuten, die machten bisschen Kultur, bisschen Podcast, bisschen Marketing und so weiter. Mhm. Und für die war das jetzt plötzlich, nachdem sie irgendwie gemerkt haben, ach, ich bin ja selbst auch relativ privilegiert, so ein Thema. Und da sind die auch unglaublich drauf rumgeritten und haben sich dann nochmal so selbst verwirklichen können, so eine zweite Pubertät durchlaufen, sage ich mal.
Ja.
Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit jüngeren Leuten zusammen bin, also die Anfang 20 sind, für die ist das überhaupt in dieser Weise gar kein Thema. Ja, die sind viel offener sowieso schon an sich, ja. Und für die ist das, also für in dem Bereich, in dem ich mich jetzt befinde, ja. Also beispielsweise komme ich ja gerade aus Mainz zurück. Ich war gestern Abend in Mainz. Da wurde der wunderbare Billy Wilder-Film Sunset Boulevard gezeigt und ich habe dann darüber gesprochen. Da sitzt natürlich niemand, da sitzt nicht eine 22-Jährige im Publikum und sagt, ah, das finde ich aber jetzt problematisch, dass wir dann einen Film von einem alten weißen Mann oder so gucken. Nichts überhaupt. Nein, ist ein völlig anderer Diskurs. Es sind ganz andere Fragen, die kommen. Es ist eine ganz andere Diskussion. Und da gebe ich dir recht, es gab da eine Diskurssimulation und die war auch eine, die sehr elitär war. Denn die wurde von Oscar-Kandidaten und von irgendwelchen Leuten, die gute Stellen in irgendwelchen Fernsehanstalten haben oder so geführt. Und das ging sehr an der Sache vorbei. Ich wollte nur mit diesen Beispielen aus der Filmbranche, weil ich mich da ein bisschen auskenne, darauf hinweisen, dass es diese Entwicklung tatsächlich gab. Manches war davon positiv, aber vieles war auch zu kritisieren und dass dies auch weiterhin stattfinden darf, auch wenn gerade Donald Trump der mächtigste Mann ist oder so, finde ich, sollte auch dazugehören. Also man kann nicht nur so tun, als gäbe es da so ein Problem und über das ist das Einzige, was wir noch reden können.
Also Filmbranche ist schlagkräftig, weil da kommen echte Casting-Entscheidungen, echte Budget-Entscheidungen aufgrund echter Management-Entscheidungen zustande. Und denen kann man unterstellen, dass sie so ein Fähnchen im Wind Zeitgeist folgen und dann kommt halt, passiert sowas wie dieses Playbook. Ich will nur als abschließenden Gedanken, bevor ich noch Clips, die uns dann zum Buch führen, sagen, wenn wir Hoss und Hopf hören, arbeiten die sich immer an irgendetwas ab. Die haben zuletzt über Abtreibung gesprochen, da haben sie ein Video gespielt, von dem sie vorher sagten, so war es ja nie, die Probleme, die da beschrieben wurden, aber wir spielen es mal trotzdem, weil wenn es so wäre, dann wäre das ja voll krass und dann wäre das Video auch voll richtig. Und es wird genau so fast wörtlich gesagt. Also völlig absurd.
Ja.
So, wir lesen in diesem Buch wieder, Curtis Chauvin hat so diese Cathedral-Vorstellung.
Ja.
Wir lesen diese Aufklärung über, die Linken sind immer schuld, weil die Mitte sich vorstellt, dass die Rechten nur erfolgreich sind, weil die Linken irgendwas machen, aber wir sind ja die Neutralen und so. Ja. Also jeder ist in so einem imaginären Dings verfangen. So, wenn ich aber Diskurse suche und ich sie ja auch finde zum Thema, was weiß ich, Klimawandel. Richard David Brecht sagt, wir werden das Jahr 2200 nicht überleben, die Menschheit. So, dann haben wir hier ein Thema gesetzt, das relativ unabhängig, also eine Wahrhaftigkeit relativ unabhängig davon hat, wie das jetzt problematisiert wird. Im nächsten Robin Alexander macht im Machtwechsel-Podcast eine Aufklärung darüber, für wen das jetzt ein Problem ist und warum man dann über Bande so und so, und das ist ja eigentlich auch total verständlich. Ja? So, also wir haben unhintergehbare einfach Diskurse, von denen ich sage, die sind legitim. Und dann haben wir Diskurse, die wir davon unterscheiden müssen, wie zum Beispiel irgendeine junge Frau äußert sich.
Es geht mir auch gar nicht immer um dieses Video, da muss man gar nicht drauf rumreiten. Aber du hast jetzt eben gesagt, du hast dich drastischer zur Documenta geäußert, als ich das wahrscheinlich getan hätte. Ich habe die nicht besucht, aber wahrscheinlich in dieser Drastik hätte ich mich gar nicht ausgedrückt. Du hast gesagt, das meiste war von Müll nicht zu unterscheiden und da hätte man Tücher drüber hängen sollen.
Das sah aus wie in unserer Waldorfschule,
so, pass
in der dritten
auf.
Klasse damals.
Und da ist doch die interessante Frage, die sich daran anschließt. Warum ist es zu diesen Werken oder zu der Auswahl dieser Werke gekommen? Und da würde ja eine Kritik ansetzen und die hat dann auch eben mit gewissen, zum Beispiel identitätspolitischen Paradigmen zu tun, die sehr dominant sind, zum Beispiel bei Kuratoren der Documenta oder anderen Kuratoren, die dann zu kritisieren sind. Und das ist aber nicht etwas, was ja von Rechten oder so nur gekommen ist, die sind später erst auf den Zug aufgesprungen, sondern es gab von links auch eine Kritik an solchen Dingen. Es gab von links viel früher eine Kritik an einem wohlfeilen Diversity-Diskurs, der die eigentlichen Ausbeutungsverhältnisse ignoriert. Dietmar Dart hat hier in dem Band, den ich mit Ann-Christine rausgegeben habe, selbst schuld, auch darüber nochmal einen Text geschrieben. Und das ist nun wirklich niemand, der sagt, ich bin anti-woke oder so. Ja, das ist ja völlig unsinnig. Und da muss man sich auch nicht eingemeinden lassen da. Aber diese Art der Auseinandersetzung war etwas, was zum Teil äußerst schwierig wurde. Ja. Und das sind aber nur, wie du richtig sagst, spezielle Bereiche. Wenn man nicht auf der Republika ist, wird man es kaum mitbekommen.
Ich bin für Vehemenz. Ja? Wir haben diese Lockerungsübung. Demgegenüber, man kann auch eine Festigungsübung machen, dass man sagt, also in der Porträtgalerie der amerikanischen Geschichte hängen nur Männer, weiße Männer, weil das waren die Präsidenten, die CEOs, wer auch immer. So, dann kommt die Museumsleitung und sagt, wir könnten ja auch mal normale Amerikaner abbilden. Und dann wird irgendwie so eine Idee, also so eine Persona halt, ja, und dann hängt halt ein Zettel dran. So sahen übrigens 90% der Leute, und dann hat man so eine Schürze und jemand steht in der Küche oder wie auch immer, so, ja. So, wenn wir jetzt einfach sagen, und das ist eben jetzt wichtig für die Zukunft, dass man nicht wieder in dieselbe Falle tritt, denn wir wollen ja nicht MAGA und Merz so besiegen, dass das Pendel wieder überschlägt. Das wäre ja total doof, wenn es immer hin und her pendelt. Wir können nicht immer nur zwischen Weltkrieg und Vereinten Nationen hin und her pendeln und alle 50 Jahre das wiederholen, so, ja. Deswegen müsste man jetzt, und da ist Kumkas Buch eben sehr gut, das werden wir dann gleich lesen, einfach ein paar Pflöcke einschlagen. Wenn wir sagen, in der Geschichte spielen bislang Männer nur eine große Rolle, weil, und dann kommt es eben auf Raffinesse und wissenschaftliche Unterstützung an, Frauen andere Rollen zugesprochen bekommen haben, die wir aber nicht auf, kommt in die Porträtgalerie hoch, einschätzen.
Genau, das waren so die patriarchalen Strukturen. Genau.
Dann muss das einfach mal ein thematischer Fakt sein, genau wie koloniale Ausbeutung und so weiter, die man sich nicht nur, weil irgendwelche Maga- oder Merzleute und so weiter unzufrieden sind, wie auf amerikanische und deutsche Geschichte geschaut wird. Ja, also wir haben ja auch die Nazi-Zeit gut abgeschüttelt, obwohl alle so traurig waren, dass wir einen ganz wichtigen Krieg verloren haben. Ja, wir blicken ja heute anders darauf. Dann muss man das thematisieren können, und zwar aus der, ich sage jetzt mal, richtigen Seite, so, dass man sie ein bisschen abschottet gegen die Prinzipien der Kommunikation der anderen Seite. Hm. Und das geht.
Ja.
Und das geht aber nicht, indem man einfach, und da muss ich leider sagen, das Buch von Gilda Sahibi ist nicht so gut, einfach das Vorzeichen umdreht und sagt, da halten wir jetzt voll dagegen und klären mal inhaltlich auf. Ihr seid ja viel zu emotional. So, ja, das ist nicht der richtige Weg. Also wir haben heute ein Buch, das es sehr gut beschreibt, und dann haben wir als Kontrast dazu ein Buch, das es halt in das ein oder andere Fettnäpfchen tritt, von dem uns Kumka sagt, nein, da nicht reintreten. Dann ist einfach nur, dann geht's halt weiter wie bisher. Dann haben wir einfach nur die richtige Polarisierung im Vergleich zur falschen, obwohl Kumka ja selbst sagt, wir könnten durchaus richtig polarisieren, denn aus der Dichotomie kommen wir ja sowieso nicht raus. Also in der Hinsicht, heute haben wir die Chance, echte Aufklärung zu leisten über dieses sehr gute Buch von Nils Kumka. Ich will es nochmal sagen, wir besprechen es gleich.
Dann machen wir
jetzt
das.
Jetzt aber politische Kommunikation. 3 Clips oder vielleicht nur 2, je nachdem, wie die Zeit läuft. Esra Klein erklärt hier, finde ich, wie immer, sehr aufgeklärt, was Kandidaten im politischen Betrieb jetzt kommunikativ leisten müssen, um nicht einfach anti-Maga zu sein oder anti-Vogue. Weil die Unterstellung, dass die anderen einfach alle mager sind, nein, 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 das ist ja Triggerpunkte, wenn man sie wirklich fragt, die Leute, die sind nicht alle mager. Das schaukelt sich nur kommunikativ so hoch. Also muss man jetzt kommunikativ runterschaukeln, um die Leute abzuholen, wo sie sind, nämlich nicht mager. Und er kommt über diese Beispiele jetzt in New York und so, Mandami, wie kommunizieren die und warum ist das richtig?
What you need is not like the one recipe. You need candidates who are compelling on their own. And one reason they are
so on their own, die also sich nicht abgrenzen von, das finde ich blöd, ich bin der Anti-Trump, sondern, ach so, du bezahlst zu viel im Supermarkt, dann mache ich dir selber einen Supermarkt. Ja,
also
ja.
Nicht Hillary Clinton. Hillary Clinton war das einzige Versprechen, ich bin nicht Donald Trump.
Und ich bin eine Frau. Ja. Genau, also das nützt einem gar nichts, dass Hillary Clinton eine Frau ist.
Compelling on their own is that they know who they are and they're willing to stand up for it. And sometimes that is to the left of where, you know, much of the electorate is comfortable with them being. And sometimes it's like a little bit to the right. But there is something about being willing to unleash the energy of some conflict around yourself, right? Not being so...
So, der Konflikt, aber der sich um die Person dreht. Also nicht jetzt große thematische und so weiter, sondern die Person muss unterscheidbar sein von anderen Angeboten im politischen Diskurs und dann ihr Angebot voranstellen. Das natürlich in der Politik im Konflikt, daraus kommen wir nicht raus, das sagt ja Nils Kumka auch sehr einträchtig, Der Konflikt ist der maßgebliche Treiber.
Careful and cautious and poll-tested and mealy-mouthed. That everybody feels when they hear you talk. Like the first thing happening in your mind is a filter that is catching anything you might say that anyone might not like first. People really sense when they're not quite talking to you.
Ja, die Leute spüren, wenn du nicht direkt zu ihnen sprichst, sondern dieses Spiel über Bande machst. Da hinten ist noch eine Laufkundschaft, die ist noch zu überzeugen. Und zwar die 50-jährigen Eingewanderten aus Indien, die bisher noch nicht abgeholt wurden von Maga. Da haben wir noch Potenzial, ja. Und dann hältst du eine Rede zum Thema, bla bla bla, und alle stehen vor dir und fragen, was gerade, ich verstehe es nicht, ja. Das ist nicht meine Wellenlänge.
And when you talk to Mom Donnie, or you hear him talking, you're talking to him. When you talk to Gallego, or you hear him talking, you're talking to him. Or that's true for Angie Craig, right? That's true for Lee Slotkin. There are a lot of really good candidates, but one thing that those candidates tend to have is an authenticity. And you watch them, you're like, yeah, I would keep listening to this person.
So, das war auch das Erfolgsding von Christian Lindner.
Ja.
Du verdienst über 100.000 Euro im Jahr oder möchtest es? Ich senke deine Steuern. Punkt. Das war das ganze Angebot. Tiefer ja. wurde der Diskurs nie mit den Wählern der FDP. Jetzt hören wir im Kontrast dazu Lars Klingbeil, der nichts davon beherzigt, von nichts eine Ahnung hat, sondern einfach nur, naja, ich bin ja als Finanzminister und so. Und die Vorzüge seiner Finanzpolitik und seiner Mitgliedschaft in der SPD uns erklärt. Und der Clip geht 26 Sekunden und ist Tiefschlaf für alle.
Das oberste Ziel dieser Regierung, das will ich nochmal betonen, ist, dass wir Arbeitsplätze sichern, dass wir Deutschland auf den Kurs des wirtschaftlichen Wachstums zurückbringen und dafür auch sorgen, dass am Ende die Arbeitsplätze hier sicher sind und neue geschaffen werden können. Wir verbessern das Leben der Menschen. Wir sorgen mit Investitionen dafür, dass neue Jobs entstehen können, dass es faire und bessere Löhne gibt und dass das Wohnen in unserem Land ein gutes Stück wieder bezahlbar wird.
Aber auch nur ein gutes Stück
ein
wieder.
Ein gutes Stück bezahlbar, was auch immer. So, man hört das und man ist sofort wütend.
Ja.
Und man sucht geradezu, kann bitte jemand meine Wut aufgreifen? Und dann steht natürlich die AfD da und sagt, wir hassen ihn noch mehr als du.
Und das will ich schon mal vorwegnehmen. Wir müssen gleich mal über die Mitte sprechen. Das hier ist so ein Mitte-Sprech, der macht mich so aggressiv, der radikalisiert mich in einer Weise, wie ich es kaum aussprechen kann.
Ja, aber selbst hier, ne? Also 16%, das ist weder hegemonial noch sonst wie. Das ist einfach nur durch Demokratie, Mathematik in Finanzministerposten gekommen.
Ja. Ich weiß, aber trotzdem.
Selbst in der Partei nur 16%.
Aber trotzdem ja. ist er jetzt dort.
Ja, genau.
Also er hat jetzt diese Macht da.
Ja, aber das ist eben dieser Punkt. Nur weil wir etwas sehen und alle unterstellen, sogar die verfassungsrechtliche wissenschaftliche Literatur sagt, der ist ganz mächtig, heißt das noch lange nicht, dass das hegemonial ist. Sondern das ist Anschlussfähigkeit
null. Ja, das ist hegemonial. Ja,
ja,
wenn du jetzt nur über Diskurse
redest. Ja. Aber in der Ansprache.
Aber der hat ja wirkliche Macht. Also das ist ja eben der Punkt, den du eben richtigerweise gemacht hast. Wenn da jemand gesagt hat, ich finde Call Me By Your Name problematisch und man sollte den Film nicht mehr zeigen oder so. Das war nicht hegemonial, das waren einzelne Stimmen und die wurden vielleicht dann sozialmedial verstärkt. Aber hier sitzt ja jemand in der entsprechenden Behörde, der sagt, wir bringen irgendwas ein Stück weit voran und wir wissen ganz genau, er tut das ja, nicht.
Genau, dann ziehen wir nämlich mal das ist wirklich mächtig, dann ziehen wir mal Bilanz in vier Jahren, wie viel Stücke die Mieten gesunken sind.
Ja.
Und schließen daraus mal, wie mächtig dieser Mann war. So, jetzt nochmal Esra Klein.
Naja, weil er es gar nicht will. Also das ist ja schon eine Unterstellung.
Darin steckt schon mal diese große Lüge. Nur weil jemand etwas sagt,
ja,
heißt es noch lange nicht und so weiter. So, Esra Klein zu genau dieser Frage.
Was ich nur lass mich das ganz kurz, was ich nur sagen will. Diese Art des Sprechens von Lars Klingbeil und ganz vielen anderen, und das verbindet ihn ja auch mit CDU und mit anderen Parteien, die so sprechen. Das ist ja eines, das auf Mäßigung aus ist, das so sagt, hier spricht die Vernunft, alles genau. in Ruhe und Gelassenheit. Darin steckt selbst ein Extremismus, würde ich sagen. Das ist auch ein Wir und die anderen. Ja.
So, und jetzt, wie sollte man eigentlich sprechen?
One other thing I would say about Mamdani that I've always found to be a big part of his appeal and what makes him a real political talent is he feels very motivated by his sympathies and not his resentments. That's not, in my view, how Donald Trump feels, but it's also not how a lot of people on the left feel. Oftentimes, people in politics, they feel more motivated by who they hate than who they're in this for. And Mamdani, who took a lot of flack, right, you know, who got a lot of unfair attacks, nevertheless, there's a fundamental friendliness to his campaign. A sense that even if you disagreed with him, he didn't hate you. He wasn't looking to push you out of his circle. He wanted you in there. He wanted you in that tent. And that idea that there is a political value to what you might call, like, at a high political theory level, pluralism, and what you might call as a normal human being, like friendliness and openness to other people, I think that's easy to underestimate. I think that a real failure of the left, and I don't just mean like the democratic socialist left, I mean like the broad, you know, left of the center, was developing a politics that seemed like it was more interested at times, and a communication style, in figuring out who wasn't on our side and making that clear, than inviting people, even people who didn't agree with us, in at least halfway. And Mamdani, though he's, you know, to a lot of people's left, he doesn't feel that way. He's looking for where you agree with him, not where, you know, he can kick you out.
So, nun ist so. Kupka klärt uns gleich auf. Ja, die Politik führt zu kollektiv bindenden Entscheidungen. Und die Willensbildung innerhalb der Partei ist so auf Gemeinwohl ausgerichtet. Und das ist so ein sehr inkludierendes kollektiv binden. Das gilt ja wohl für alle, ja, stimmt. Aber es wird immer auch Leute geben, die mit einer Entscheidung unzufrieden sind. Und der Trick ist, sie dann trotzdem daran zu binden. Und diese Gemeinwohlsache ist nun, klar, Wahlkampfrhetorik. Denn das, was Esa Klein hier sagt, hat eine dunkle Seite, über die uns Kumka gleich aufklärt. Und es lautet wie folgt. Wenn du eine politische Ansprache für jemanden machst und sie so ehrlich meinst, dass jemand sich wirklich verstanden fühlt und sagt, genau das ist, was ich brauche, ich nehme dein Angebot wahr und an, dann funktioniert es nur, wenn dieses Angebot für jemand anderen, Pointe Kunka, gefährlich ist. Nur dann funktioniert's. Was bedeutet, Donald Trump war nicht aus eigener Kraft durch die Unterstützung seiner Base so erfolgreich, sondern weil er für die anderen so gefährlich schien, hat er mobilisiert. So. Er hat also klar polarisiert. Und Kunka sagt, wir kommen aus diesem Polarisierungsgebot nicht raus. Denn wir können keine Politik über Langeweile machen.
Ja.
Das geht einfach nicht. Vernunft, Gemeinwohl, kollektive Bindung ist alles Langeweile. Niemand interessiert sich für den Ablauf des Verwaltungsprinzips, wo dann wirklich kollektiv bindende Entscheidungen hergestellt werden, sondern erst wenn längst entschieden wurde, heißt es, ah nee, das finde ich aber ganz blöd jetzt und so.
Ja, du hast völlig recht. Also wir werden jetzt gleich darüber diskutieren. Es gibt noch einen anderen Ausweg, aber den verrate ich nachher und den verrät Kumka auch so mal ganz kurz. Es gibt einen anderen Ausweg, den ich nicht als meinen Ausweg vielleicht definieren würde, aber der ist auch noch da.
Ja.
Und der hat mir am meisten eigentlich zu denken gegeben von allem, was ich so gelesen habe. Also,
was lesen wir noch?
Wir sprechen über Polarisierung von Nils Kumka, das steht also an, und diskutieren dann auch Verbinden statt Spalten, eine Antwort auf die Politik der Polarisierung von Gilda Sahebi. Man kann jetzt, wo wir die beiden Sachen gelesen haben, durchaus sagen, das ist das Gegenbuch zu Kumka. Außerdem gibt es von mir wieder einen Musiktipp, diesmal Tschaikowski.
Mhm.
Dann habe ich den neuen Roman von Leif Rand gelesen, der heißt Let's Talk About Feelings. Sein Buch Allegro Pastel war ja ein großer Erfolg und jetzt schauen wir, was Leif Rand zu erzählen hat in seinem neuen Roman, der in der ganz nahen Zukunft spielt, aber die Morgen. Wirklichkeit ist ein bisschen verschoben, denn Bundesrepublik wird von einer Bundeskanzlerin regiert und das ist so ein progressives Lager, aber das ist kein politischer Roman in dem Sinne. Dann habe ich Gedichte gelesen und zwar von...
Laut oder leise?
Ich lese sie gleich mal laut, habe sie aber auch leise gelesen. Zheng Jiao Qiong. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ist eine chinesische Wanderarbeiterin, die irgendwann anfing, Gedichte zu schreiben, die dann Erfolg hatten, auch in China, auch übersetzt wurden in andere Sprachen. Und jetzt ist ein Band von ihr erschienen, der heißt Erzählung von den Konsumgütern. Und sie macht Lyrik aus den Produktionsprozessen, aus den Menschen, die dort arbeiten, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Außerdem habe ich einen Text gelesen, der sich damit beschäftigt, was hat eigentlich Donald Trump in Venezuela vor? Ja, wir haben das ja von recht gehört. Und
die Schiffe sind schon unterwegs.
Und jetzt sind schon Schiffe unterwegs und es wird schon ein Schiff torpediert. Was ist da los? Ich habe also eine Analyse dazu dabei. Und wir fragen uns, wie war das jetzt eigentlich bei diesem Will Smith-Konzert, bei den Konzerten, die er hatte in Europa? Da ist ein Video bei YouTube erschienen mit begeisterten Fans und es wird darüber diskutiert, ist das etwa alles AI generiert und sagt aber hier ein Autor, nee, es ist eigentlich noch viel schlimmer.
Okay, sehr gut, da bin ich gespannt. Wir lesen den Brief von Frauke Brosius-Gersdorf. Ich will die Pointe gleich verraten. Ist im Grunde ein Bewerbungsschreiben auf das Amt der Bundespräsidentin.
Okay.
Also meine Leser. Dann eine sehr große Studie. Die ganze Welt wurde untersucht. Wir haben doch alle dieses U-förmige Zufriedenheitsbild. Wir werden geboren, sind relativ zufrieden. Dann kommen die Mühlen der Ebene. Wir müssen Kinder erziehen und Ausbildung und alles. Wir sind sehr unglücklich und am Ende wieder fröhlich. Gibt's nicht mehr. Ab jetzt wird einfach unzufrieden geboren und danach kann man hoffen, dass es besser wird, aber schwierig. Und da wurde wirklich, also Stichprobe 1,7 Millionen und so. Da geht es weltweit zur Sache. Und dann ein Text, ich trage ihn vor allem vor, um Fragestellungen zu formulieren zum Thema Homophobie, denn die New York Times klärt auf über Donald Trumps Big Gay Government. Aha. Es gibt schwule Bande in der Republikanischen Partei und der neuen Regierung, die ganz offen sagt, das ist unser Club, so heißen wir, hier gibt es Mitgliedschaftsregeln. Ich bin zwar hier nur so Unterstaatssekretär, aber ich bin der Pascha im Net-Club, den du gleich kennenlernen wirst. Genau, Peter Thiel macht immer große Partys, zu der man, also eingeladen bei Peter Thiels Party ist so ungefähr wie Stanford-Zusage. Danach ist das Leben anders.
Und warum Homophobie? Also dagegen richten sich dann andere in der Republikanischen
Partei? Also zum einen geht es darum, im Text selbst, dass es natürlich noch Schwule in Washington gibt, der schwulsten Stadt Amerikas, die da mit denen nichts zu tun haben wollen und sich wirklich abgrenzen davon. Wenn die auf, wo man sich auch immer trifft, sehen und das herausfinden, dass die aus diesen, ist sofort Ende Gelände. Und ich möchte eine allgemeine Argumentation soziologischer Natur, warum es überhaupt mal zur Homophobie kam oder warum auch Frauen ausgeschlossen sind, warum hat die Kirche sich immer so krass zu libertär organisiert und so, will ich jetzt nochmal aufwerfen, da wir sehen, dass hier, ich will es nicht sagen geheime, aber schwule Bande in Regierungsnähe befinden. Denn da gibt es ja historische und funktionale Argumentationen, die zumindest mal ein paar Pointen bereithalten, wenn nicht sogar einiges aus der Vergangenheit erklären. Aber sei gespannt.
Dann sehen wir uns jetzt gleich im Salon. Den Salon kann man ganz einfach buchen, indem man auf die Seite neue20er.de geht. Dort ist ein goldener Button, da steht Salon drauf und klickt man darauf, kommt man gleich zu Steady und kann eine Mitgliedschaft anwählen. Ab 3 Euro im Monat ist man dabei. Wir empfehlen eine Jahresmitgliedschaft, das ist günstiger für die, die buchen und auch für uns, was die Zahlungsdienstleister anbelangt. Wer schon bei Patreon ist, kann das auch dort einfach buchen. Und für die Apple-Kunden, wie funktioniert das da?
Man ist im Grunde, man hört ja über sein iPhone, über die Apple Podcast App und da taucht dann der Salon einfach im normalen Feed, den man eh schon abonniert hat, auf, nur halt mit einem 3,99 € Button. Da kann man dann buchen.
Und dort sind natürlich auch alle alten Folgen, das gesamte Archiv, das ist bei Steady zu finden, aber bei den anderen ist auch sehr, sehr viel da und also man hat natürlich auch die Salons, die Live-Salons, die sind auch überall zu hören, also zum Beispiel der vergangene Sommersalon.
Ja, macht euch ruhig auf die Suche, bei Steady gibt es ein paar Vorteile.
Ja, das sowieso. Und wir wollen noch darauf hinweisen, dass wir ja dann in diesem Monat uns nochmal hören. Es gibt ja noch den Live-Salon und der wird selbstverständlich dann auch noch diesen Monat veröffentlicht.
Genau.
Ich will noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich am 14.09. in Krefeld zu Gast bin. Da ist eine Podiumsdiskussion über Kunst. Ist Kunst anachronistisch geworden? Mhm. Ist da die Frage. Und dann bin ich im Thomas-Mann-Museum, im Buddenbrooks-Museum, so muss ich richtig sagen, in Lübeck die Woche darauf zu Gast. Das findet man aber auf meiner Homepage dann. Und da geht es dann um auch Männlichkeitsbilder bei Thomas Mann.
Das würde ich ja mal problematisieren. Was mischt sich der Bayerische Rundfunk überhaupt ein bei Thomas Mann?
Das sollen die in Lübeck klären. Ja.
Am 19.09. machen wir Live-Salon. Vorher gibt es die Stadtführung von Mary. Den Link zum Anmelden für limitierte 15 Plätze gibt es gleich zu Beginn im Salon.
Bis gleich.
Bis gleich.